Schönen guten Abend, hier ist das Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Und heute geht's um Containerlösungen. Damit meinen wir nicht die Klappboxen aus dem Kaufland und auch keine Altglascontainer, sondern Sachen wie LXC, Docker und die BSD-Jails. Wie das funktioniert und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr nach der Musik, nach den News, nach der Musik. Und jetzt Musik! So, da sind wir wieder. Doch nicht nur Musik heute. News sind kurz und knackig, wie ihr das von uns meistens gewöhnt seid. Was ist so passiert diesen Monat? News Nummer 1, die Datenspuren haben stattgefunden. Ja, am 13. und 14. September haben sich Hacker und IT-Interessierte und Open Data-Interessierte und generell Leute, die sich halt für die Datenspuren interessiert haben, im Kulturzentrum Scheune getroffen. Und ja, hat stattgefunden, war ganz cool. Ich persönlich habe nicht so viel davon mitbekommen. Aber sei es drum. Jeder von uns kann sich, wenn er Talks verpasst hat oder jetzt denkt, oh verdammt, ich konnte nicht auf die Datenspuren gehen, kann sich die Vorträge anhören. Die ersten Videos werden vermutlich in den nächsten Tagen schon online sein. Wir haben da ganz fleißige Videoengel am Werk. Und die nächsten kommen dann so die Tage darauf. Was haben wir sonst noch so an News? Womit fangen wir am besten an? Ja, wir sind 2 Jahre nach Snowden und die Opposition will jetzt vom Bundesverfassungsgericht, oder war das das Bundesverfassungsgericht? Auf jeden Fall wollen sie klagen, ja, vom Bundesverfassungsgericht eine Klage einreichen, damit Snowden doch noch in Berlin vernommen werden kann. Der soll ja seit längerem vom NSA-Untersuchungsausschuss, der sich da gebildet hat in unserer tollen Regierung, vernommen werden. Und er hatte erst gesagt, er macht das nur unter der Auflage, dass er halt ohne Repressalien nach Deutschland kommen kann und hier halt vernommen wird. Das hat die Bundesregierung dann nicht zugelassen und meinte halt so, nee, das geht halt bloß irgendwie in Moskau. Das wollte wiederum Snowden nicht. Inzwischen hat sich da aber so seine juristische Lage so ein bisschen geändert. So, er hat jetzt eine längere Aufenthaltsgenehmigung, irgendwie über 3 Jahre. Und vielleicht ändert er da seine Meinung. Aber die Grünen und die Linken sind weiterhin der Meinung, so dass das halt in Berlin stattfinden soll, was natürlich auch richtig ist. Ja, das bleibt abzuwarten, was dort entschieden wird. Aber wir können es bloß hoffen. Das nächste, was wir haben, ich muss hier heute irgendwie komplett alleine News machen, aber vielleicht spricht später noch jemand anders mit mir. Und zwar ist, dass Microsoft trotz Gerichtsbeschluss ihre E-Mail-Daten von ihrem irischen Rechenzentrum nicht herausgeben will, also zu Ermittlungsbehörden herausgeben will. Die wurden schon im Juli von der Bundesrichterin eigentlich dazu verdonnert, dass die Daten herausgeben müssen. Allerdings wurde diese Herausgabe zunächst in einem Aufschub gewährt, so, damit sie halt das Berufungsverfahren abwarten können. Und auf Druck der Ermittlungsbehörden hat die Richterin, eine Frau Preska, am vergangenen Freitag diesen Aufschub jedoch aufgehoben. Microsoft will aber weiterhin die E-Mails nicht rausgeben. Und zwar sagt der Datenschutzbeauftragte Brendan Lynch, dass die E-Mails den Nutzern gehören und nicht der Firma Microsoft und sie deshalb denselben Datenschutz genießen sollten wie auf Papier geschriebene Briefe, die mit der Post geschickt werden, egal wo sie gelagert werden. Und das ist doch mal was. Also da zeigt Microsoft tatsächlich Courage. Auch wenn ich sonst nicht viel Gutes über diesen Konzern sagen kann, aber das finde ich sehr, sehr gut. Generell ist das eine interessante Sache so mit Daten, die irgendwie in fremden Ländern von, also in Servern auf auf Servern in fremden Ländern gelagert werden, wie das da mit der Herausgabe gegenüber Geheimdiensten aussieht, wie weit dort die Konzerne verpflichtet sind. Also ein britisches Gesetz ist wohl in der Mache, was das legitimiert, dass die halt das trotzdem einfach so rausgeben können. Also rausgeben müssen sogar gegenüber Ermittlungsbehörden. Und die großen IT-Konzerne, also Apple, AT&T, Cisco, Verizon und so weiter und halt auch Microsoft wollen das natürlich nach Möglichkeit nicht, weil die sehen da natürlich ein riesiges Problem, was so die Cloud-Computing-Services angeht. Dass wenn dort auf einmal irgendwie die Leute nicht mehr ihre Sachen bei denen in der Cloud lagern wollen, weil sie jetzt sagen, so nee, dann haben dort irgendwie jeder, was auch immer was jetzt auch immer dort eine Ermittlungsbehörde sein sollen, irgendwelche dreibuchstabigen Organisationen vermutlich, hat dann darauf Zugriff und kann das angucken und dort automatisch irgendwie Profile erstellen und was weiß ich nicht was machen. Und auch die Bundesregierung hat geäußert, dass sie halt keine Daten irgendwie momentan bei US-amerikanischen Firmen hosten will. Also keine Microsoft Cloud und so weiter und so fort. Was lustig ist, weil bis vor kurzem hatte der Bundestag, glaube ich, IP-Blöcke von Verizon. Das hatten wir hier vor ein paar Monaten als News. Aber naja, also das finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, dass die, weil das schon fundamental ist so, die Leute wollen ja die Cloud, alle wollen in die Wolken, aber diese Geheimdienste sind da nach wie vor ein Dorn im Auge. Was haben wir noch? Noch ein Urteil. Fremde Nacktselfies zu mailen ist nicht strafbar. Ist das nicht klasse? Und zwar hat ein Amtsgericht in Berlin-Tiergarten entschieden, dass es nicht verboten ist, wenn man von fremden Leuten Nacktselfies mailt. Es ist verboten in Deutschland, wenn ich jetzt Nacktaufnahmen von irgendjemandem mache und die dann verteile, weil ich die dann hergestellt habe. Aber Selfies können nicht unbefugt hergestellt worden sein. So ist dort die Argumentation. Und wenn jemand, also in dem speziellen Fall war es halt so, dass jemand Zugriff auf einem Rechner hatte, so, das war halt in Ordnung, dass er den halt mit benutzt und hat da drauf halt von irgendeiner Person halt Nacktfotos gefunden, was halt irgendwie Selfies waren und hat sich die dann selber per Mail zugeschickt. Aus was für Gründen auch immer. Und die hat ihn darauf verklagt so und die Anklage wurde nicht zugelassen, weil es unmöglich gewesen wäre, dass der Angeklagte diese Bilder selber erstellt haben könnte, weil es eindeutig Selfies waren. Interessante Sache. Was ich allerdings noch cool fand an dieser News ist, dass es sich in dem Sinne auch nicht um ein Übertragen handelt. Und zwar, weil es keine Live-Bilder sind. Also wenn ich Bilder per E-Mail schicke, ist das kein Übertragen, weil die ja bereits fixiert und hergestellt sind. Also so ist der Paragraph 201a wohl zu verstehen. Okay, also ob ich daran die Übertragung definieren würde, halte ich für fraglich. Dann haben wir noch Wayland Support. Und zwar der X11-Ersatz Wayland und Weston sind jetzt in der Version 1.6 erschienen. Und alles, was so unter Linux und Unixoiden Systemen bis jetzt irgendwie so die grafische Darstellung übernommen hat, das nannte sich X11. Und das ist wahrscheinlich älter als die meisten, die diesen Podcast hören. Und ist halt schon ziemlich angestaubt und ist halt ein riesen Klumpen Software. Und kann man halt so einen integralen Bestandteil eines Systems nicht einfach so austauschen und sagen, oh, heute ist mir mal danach, schmeiße ich halt X auf über den Haufen so und schreibe mir da mal fix was selber eigenes. Und genau deshalb gibt's halt Wayland, so, die machen da halt viele Sachen anders und besser. Wie das genau ist, könnte man eventuell, wenn es dann soweit ist, mal eine Folge drüber machen. Auf jeden Fall sind die jetzt in der nächsten Version erschienen. Was die 1.6 ist, da gab es jetzt so irgendwie bloß so kleine Detailänderungen und Fehlerkorrekturen. Aber der Enlightenment Window Manager unterstützt zum Beispiel schon Wayland komplett. Seit Version 19, E19, kann der sowohl auf X wie halt auch auf Wayland arbeiten. Gnome hat schon einen Compositor für Wayland. Und Gnome 3.14 soll dann halt auch die Tastatur, Layout, Touch-Eingaben und Drag-and-Drop über Wayland machen, was ja halt auch X macht, so alles, was halt Input ist. Da bin ich sehr gespannt. Also es wird wohl noch eine Weile dauern. Fedora ist so die erste Distribution, die sagt, hier, wir schalten um, so, wir wollen auf Wayland gehen. Und sind da wohl auch fleißig am Entwickeln. Allerdings soll das halt wirklich systemübergreifend erst ab Fedora 23 dann wohl der Fall sein, was halt auch noch so mindestens ein Jahr dauert. Also X11 ersetzt man nicht an einem Tag. So, das haben wir aus dieser News gelernt. Aber Wayland wird cool. Ich sag's euch. Und wenn ihr mir nicht glaubt, so, dann seid ihr selber schuld. So, Debian und Ubuntu schließen Lücken im Paketmanager. Unser aller Lieblingspaketmanager, Apt, hatte einige Sicherheitslücken, gerade was die Signatur von Paketen anging. Und zwar konnte man da halt sozusagen falsch signierte Pakete unterschieben und Apt hat die nicht richtig weggeworfen und dann konnte man die trotzdem installieren und so konnte man halt irgendwie nicht verifizierte Pakete da dem Paketmanager unterjubeln. Und das hat sich inzwischen gebessert. Also alle, die Debian oder Ubuntu nutzen und sich gerade so überlegen, ich habe jetzt schon seit längerem kein Update mehr gemacht, mach das mal. Und zwar ist nämlich seit 19.09. glaube ich, das Update verfügbar. Und man sollte schleunigst seinen Paketmanager updaten, damit man keine unsignierten Pakete bekommt. Genau. Was ist noch? Der Bund will kostenloses Internet in Zügen und Bahnhof. So, die Bahn sagt, so einfach ist das jetzt nicht möglich. Also ich weiß nicht, ob die das hinkriegen, aber sie meinen halt so, naja, ist halt schwierig irgendwie bei Tempo 300 oder fast 300 und irgendwie Tunneln oder so, stabiles, schnelles Internet verfügbar zu haben. Aber sie wollen jetzt die ICE-Züge mit der entsprechenden Empfangstechnik, wie halt auch bis Ende 2015 die entsprechenden IC-Wagen dort aufpolieren. Außerdem sollen die Hotspots an Bahnhöfen ausgerüstet werden. Und zwar die 24 größten von insgesamt 56.000 Bahnhöfen. Also ganz großes Kino. Ja. Da sonst unsere News-Redaktion diesen Monat so ein bisschen weggebrochen ist und ich auch keine Lust habe, die ganze Zeit alleine zu reden, würde ich sagen, spiele ich noch eine kurze Musik und dann können wir eigentlich auch schon mit dem Thema anfangen. Wir melden uns zurück mit den Tagesthemen, heute Containerlösungen. So, jetzt muss ich nicht mehr alleine sprechen, YPKYO. Womit fangen wir an? Wir fangen an. Wir nehmen uns ein Szenario. Nehmen wir an, es gäbe in Dresden was richtig Cooles, sowas wie ein Hackerspace. So, rein hypothetisch. Wo halt die ganze Zeit irgendwie coole Leute rumhängen und awesome Sachen machen. Und nehmen wir an, dieser Hackerspace, so, der denkt sich so, oder die Leute in dem Hackerspace, denken sich so, naja, wir haben hier jetzt so ein bisschen Hardware rumstehen und könnten da halt einen Server laufen lassen und so weiter und so fort. Aber wir müssen halt den Strom selber zahlen und das ist halt alles teuer. Wir können hier jetzt nicht bis zum Erbrechen uns Rechentechnik in den Raum stellen, weil das sonst zu teuer wird und zu warm und zu laut und was das halt alles so mit sich bringt. Trotzdem würde allerdings gerne jeder irgendwie in dem Space halt mal so ein bisschen so auf so Servern so seine Dienste deployen oder halt irgendwelche Skripte rennen lassen oder ja, einfach mal nur ein bisschen rumspielen so, um halt irgendwie zu lernen und sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Aber andere Dienste so sollten halt möglichst nicht davon berührt werden und nicht davon irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn da halt jemand mal einen Fehler macht, so, weil er vielleicht noch nicht so erfahren ist oder so. Und da ist jetzt die Frage, wie setzt man das am besten um? Wenn man das irgendwie so in den Raum stellt, dann schreien alle so, ah, da musst du virtualisieren. So, aber wie ist denn das hier mit Virtualisieren so? Also, was kann man denn da alles virtualisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, also da gibt es zum einen die Vollvirtualisierung und die Paravirtualisierung. Also manche kennen das vielleicht von euch. Man installiert sich so in VirtualBox, dann gibt man dem in Betriebssystem-Image und dann fängt er das an zu installieren. Also diese Vollvirtualisierung, da wird so ein gesamtes System mit kompletter Hardware virtualisiert. Das erzeugt eine Menge Overhead und man will ja möglichst seine Ressourcen effizient nutzen. Und deswegen gibt es die Betriebssystemvirtualisierung, zwecks quasi Container. Also anstatt so ein gesamtes System zu virtualisieren, begrenzt man den Zugriff von Prozessen auf einen bestimmten Teilbereich.
Also Vollvirtualisierung virtualisiert mir halt alles, also die Hardware auch mit, so alles, was so in der Kiste drin steckt. Und Paravirtualisierung, was ist da der Unterschied zur Vollvirtualisierung, wisst ihr das?
Bei der Paravirtualisierung, da sind sich die, also müssen die Systeme, die da drauf virtualisiert werden, quasi ein bisschen mitspielen, also die Betriebssysteme, da gibt's dann, aber dann nicht mehr irgendeine Hardware virtualisiert, sondern da gibt's dann schon spezielle Treiber, um das ein bisschen effizienter zu machen, also ein bisschen mehr Overhead wegzunehmen.
Okay. Also sowas wie QEMU und KVM. So, genau. Das sind halt solche Sachen. Und bei der Betriebssystem-Level-Virtualisierung wird halt sozusagen, bleibt das Betriebssystem dasselbe? Also die einzelnen Container teilen sich halt den gleichen Kernel?
Moment, also die Frage ist, sprechen wir jetzt von Virtualisierung oder von Emulation?
Virtualisierung.
Weil von halt, wenn du meinst Emulation, dann kannst du ja sagen, ich habe einen i386er CPU und möchte darauf eine 64-Bit CPU halt emulieren. Das heißt, ich kann darauf virtualisieren, aber auf eine komplett andere Architektur laufen lassen.
Ah, okay.
Und das geht nämlich auch mit CPU.
Das geht auch, aber das geht auch nur bei Vollvirtualisierung oder Paravirtualisierung.
Bei Vollvirtualisierung.
Genau, wenn halt die Hardware mit virtualisiert wird sozusagen.
Genau, also ich nehme quasi meinen Grundstein, also sprich die vorhandene Hardware, die halt läuft und baue darauf halt auf, meinetwegen Bosch oder QHEMU kann das recht gut. Das kann irgendwie Spark und i386 und AMD64 und so halt emulieren und lass es halt laufen. und sag mir halt, was möchte ich quasi per CPU-Code in Software umschreiben lassen, dass jeder einzelne CPU-Befehl quasi halt umgeschrieben wird. Das wäre dann quasi halt Emulation. Das heißt, ich kann dann auf einem 64-Bit-Rechner komplett virtual, also virtualisiert im Sinne von emuliert, einen 32-Bit halt OS halt laufen lassen. In seiner eigenen halt Instanz. Oder okay. Auch komplett quasi architekturfremde halt Instanzen halt laufen lassen.
Also Beispiel ich habe halt einen MIPS. X86er und lasse da drauf MIPS laufen.
Genau. Oder
einen
ARM MIPS, oder so. ARM, Spark, whatever.
Okay, aber das braucht halt extra Software, die wieder extra Overhead erzeugt.
Genau, und die
also das ist heißt, echt wenn ich da halt dann irgendwie zig Instanzen laufen lassen will und das am besten auch noch auf meinem Laptop.
Das kannst du knicken.
Das kann ich knicken. Ja. Gut, knicken wie Faltpapier. Und bei der Betriebssystem-Level-Virtualisierung ist es dann halt so, dass man sozusagen isolierte Bereiche hat. Ne? Also okay, man virtualisiert halt immer irgendwo was weg und sozusagen jeder Nutzer hat einen isolierten Bereich, einen sogenannten Nutzerraum oder in komischen Fachjargon auch User Space genannt.
Moment, aber du redest jetzt schon von Containerisierung. Ich dachte,
dann bin ich vielleicht falsch gewickelt, klärt mich auf.
Ja, okay, also Emulation, wie wir gerade festgestellt haben, ist quasi die komplette Abstrahierung und halt in Software gelöste Emulierung, in dem Fall, also quasi Vorgaukeln von irgendeiner anderen Hardware. Das heißt, ich habe eine i386er Hardware und halt emuliere darauf, ich habe eine Spark Hardware. Vollvirtualisierung, beziehungsweise, ja, das wäre das dann. Paravirtualisierung ist, ich nutze gewisse CPU-Feature-Sets, die mir das dann quasi in der CPU, die ich halt laufen habe, beschleunigen lassen. Aber ich dem quasi dem CPU-Register-Schema Restriktionen halt unterliege. Das heißt, ich kann auf einer AMD 64 CPU auch nur XAMD 64 Emulationen machen. Zwar okay. Beschleunigt, aber ich kann da jetzt nicht einfach mal, keine Ahnung, MIPS halt emulieren. Also beschleunigt. Mhm. Ja. Das heißt also, halt Emulation ist fiechslarm, Vollvirtualisierung im Sinne von Prozessor supportseitiger Beschleunigung wie Extended Page Tables wäre dann zum Beispiel, ich lasse auf einer AMD 64 CPU einen AMD 64, also okay, sagen wir mal, ich lasse auf einen Imat Linux einen Imat Windows emulieren.
Ja.
Mit selber Architektur. Das heißt, ich habe einen Imat Debian mit 64 Bit und lasse darauf einen Windows 64 Bit laufen. Dann hast du nahezu fast null hat Overhead.
Okay.
Das geht super.
Das geht.
Das geht.
Gut.
Aber jetzt mal kurz, um das halt einzuführen.
Das ist auch das. Ich muss ganz kurz unterbrechen,
ja,
weil wir müssen jetzt einen wichtigen Security-Advice rausbringen. Das ist der einzige Weg, in dem ihr Windows nutzen solltet, indem ihr auf einem Linux so eine virtuelle Maschine nutzt. Und dann könnt ihr dort auf Windows zocken, so, sonst solltet ihr das einfach nicht nehmen.
Ja, Windows ist echt eine schlechte Idee. Stichwort VTX, ja genau, das ist diese VTX. Jedenfalls.
Betriebssystem-Virtualisierung löst es jetzt quasi so, dass nicht mehr das gesamte System, die ganze Hardware simuliert oder virtualisiert werden muss, sondern dass man das Betriebssystem dazu anleitet, bestimmte Räume für zu öffnen, indem man dann Prozesse starten kann, die dann nur auf einen bestimmten Teilbereich des Systems zugreifen können. Also nur, dass sie ja, sehen dann ihr eigenes Dateisystem und haben dann ein eigenes Zwerg und können dann nur sind dann darauf angewiesen, dass die Zugriff auf weitere Ressourcen vom Hostsystem bekommen. Da gibt's jetzt für die verschiedenen Betriebssysteme verschiedene Lösungen. Also prinzipiell haben wir eigentlich, glaube ich, für alle Betriebssysteme Techniken, wie man solche Container aufstellen
kann. Ich würd gerne vorher nochmal darauf, so was wird jetzt denn bei solchen Containertechniken da, was haben die denn gemein? So, gibt's da irgendwie eine Menge so an Sachen, wo man sagen kann, okay, darin sind diese Containerlösungen jetzt irgendwie voll und Paravirtualisierung sind wir durch. Was haben die gemein so? Also ich habe halt mal so ein bisschen geguckt, wenn man so nach OS-Level-Virtualisierung guckt, dann heißt es halt an sich, du kriegst halt einen isolierten User-Space. Ne? Also da ist jetzt halt die Frage so...
Vielleicht sollte man mal ganz kurz noch kurz den Ansatz differenzieren. Bei Vollvirtualisierung bzw. Paravirtualisierung wird in dem Fall quasi alles virtualisiert. Das heißt, von hat Netzwerkkarte virtueller, bis Festplatte virtueller, bis I.O. virtueller, bis CPU.
Korrekt.
Und alles.
Und dort ist das halt nicht der Fall.
Genau, bei Containerisierung nutze ich quasi meinen OS-Kernel.
Genau, du hast denselben, darauf wollte ich hinaus.
Genau.
Genau. Der große Clou ist, wenn du ein Debian nutzt, was du nutzen solltest.
Was jeder nutzen sollte. Nahezu jeder.
Ja, wir sind natürlich hier total objektiv, wie immer. Wenn du ein Debian nutzt und darauf einen Container startest, so, ja, dann nutzt der Container denselben Linux-Kernel wie das Debian unten drunter.
Genau.
Es sei denn, du nutzt Debian Herd, aber dann kannst du auch keinen Container wahrscheinlich nutzen. Aber
ja, das sind dann andere Konzepte, das ist echt.
Ja, ja, aber du, dann kannst du halt, dann nutzt du halt an sich denselben denselben Kernel.
Musst du,
Muss man, ja, genau.
Muss.
So, weil muss. Dieser Container und diese Isolation dieses Containers wird über die Kernel Capabilities realisiert.
Ja.
Das sind Schnittstellen im Kernel, die das machen. Okay. Mhm. Also ist es an sich wirklich bloß einen abgegrenzten Bereich auf demselben Hostsystem.
Ja.
Super. Genau. Und da drin läuft jetzt was nochmal eine Distribution für sich alleine? Weil wenn ich jetzt oder
na, darin vielleicht ist das laufen deine Userland-Files.
Genau.
Ich glaub, dieser Oberbegriff Userland-Files trifft es da einfach passend. Das heißt, du hast deine Kontrollgruppen, die du über deine C-Groups managen kannst.
Zu den C-Groups kommen wir später.
Ja, okay. Ja. Und aber daraufhin laufen quasi deine, keine Ahnung, dann läuft deine Shell drin und deine Applikation.
Du kannst erstmal eigentlich einzelne Prozesse dort starten. Also was das dann konkret ist, das kommt, hängt dann von Fall zu Fall ein bisschen ab. Also im Minimalfall ist es wirklich in Prozess und er sieht dann bloß, was er sehen soll.
Ah, okay, also man hat dort halt auch, also schon die Prozesse, die ich da drin laufen lasse, sehen halt nicht irgendwie Prozesse, die außerhalb laufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Container habe und da drin läuft ein Prozess X und ich habe auf meinem Host nebenher irgendwie mein Jabber-Programm laufen, dann sieht der Prozess X in diesem Container mein Jabber-Programm nicht. Also den Prozess des Jabber-Programms.
Sozusagen. Also wenn man da die richtigen... Man kann das natürlich so einrichten, dass das so funktioniert, aber im engsten Sinne macht man das so, dass dieser Prozess in diesem Container nur die Prozesse in dem Container sieht und keine jetzt Prozesse außerhalb.
Okay. Genau, also dass man da irgendwie bestimmte Sachen nochmal extra einrichten kann, so können wir dann bei den konkreten Technologien hingehen. So, das bedeutet, dass diese Container halt auch die normalen System-Call-Schnittstellen nutzen. So, da muss halt nichts emuliert oder virtualisiert werden, wie halt bei den anderen Virtualisierungsmöglichkeiten. Dann wäre jetzt interessant, so, wofür nutzt man halt so generell Container? Ich würde dann später gerne noch darüber sprechen, so, wenn wir halt über die konkreten Containertypen reden, wofür die direkt gedacht sind, weil da gibt's ja an sich auch schon irgendwie so hin zu einem Docker für das und LXC für das, was halt mehr aus der Benutzung her geschuldet ist, so, und da würde ich halt auch ganz gerne irgendwie, dass wir darüber sprechen, damit wir halt einen Überblick geben können, was denn für welchen Anwendungsfall das richtige Tool ist. Aber was ist so das große Ganze, wofür man das halt braucht? Also ist das jetzt gut geeignet, so wenn ich da jetzt im Hackerspace irgendwie was ausprobieren will? Und
kurz und knapp gesagt, ich möchte nicht, dass ein Prozess mir meinen anderen abschießen kann.
Und genau das tut es.
Genau. Das würde quasi bei einem nicht containerisierten Betriebssystem stattfinden. Ich lasse irgendwas starten, habe eine Forkbombe, crasht mir mein Kernel, mein OS ist down. Bei einem Container wäre es halt so, ich lasse die Funkbombe in dem Container starten, mir crasht mein Container, aber der zweite Container, wo meine wichtigen Sachen, also meine wichtigen Sachen weiterlaufen, laufen halt weiter.
Cool.
Also Prozess hat Isolierung.
Ja. Ja. Also kann man sozusagen seine Spielebox abschließen, genau, ohne dass die Torrents nebenbei abschmieren.
Richtig, also diese
Das ist wichtig.
Ja. Ja, ich glaube, der Hauptanwendungszweck sind halt wirklich Surfer, aber man kann auch durch auch andere Sachen machen, zum Beispiel, wenn man jetzt Skype an sich nicht so vertraut oder andere Software, man will die aber trotzdem, muss die trotzdem aus irgendwelchen Gründen betreiben, dann kann man die auch in so einen Container laufen lassen und dann kann die quasi das restliche System nie irgendwie beeinflussen.
Nee, sorry, aber die Frage ist, ist es eine Software, die übers Netz, die über irgendein Netzwerkstack drauf zugreift, dann ist die Frage, wie kannst du sie auf Netzwerkebene blocken oder hat Restriktionen halt reinmachen? Oder ist es halt eine Software, die einfach nur wild dein Filesystem durchsucht, wie Zeitgeist oder sowas von Ubuntu? Also, ja. Mick, das ist jetzt die Frage. Also ich meine...
Naja, also das Netzwerk kann an sich, kann das dann trotzdem schon noch benutzen, aber das kann dann zum Beispiel nie meine Mails durchlesen, weil es irgendwie Zugriff hat auf mein Thunderbird und dann irgendwie meine Kontakte ausspielt.
Also auf Filesystemebene.
Sozusagen.
Genau. Deswegen Container quasi. In jedem Container hast du dein eigenes quasi virtualisiertes, abstrahiertes Filesystem.
Also du installierst da quasi nochmal frisch, wenn du zum Beispiel ein Ubuntu hast und machst jetzt einen Container drauf, dann kannst du dort auch in diesem Container eine andere Distribution rein installieren und die, also installierst das nochmal komplett und kannst dann die Programme starten.
Das geht aber nur bei Linux. Sauber. Andere Betriebssysteme nutzen andere Techniken. Gut.
Okay, wollen wir dann so langsam zu den ersten Konkreten kommen? Hm. Wir haben es vorhin schon gesagt, LXC. LXC steht, soweit ich weiß, einfach nur für Linux-Container.
Das ist richtig. Und zwar ist das so eine Sammlung von Kommandozeilenprogrammen, um halt solche Container zu entstellen. Also wenn man sich so ein LXC installiert, gibt es so einen Befehl, der heißt LXC Create. Dem kann man mit Templates mitgeben, um verschiedene Distributionen zu installieren. Ich glaube, wenn man das installiert, da kommen dann Templates für Debian, Arch Linux, Gentoo, was auch immer man will, mit. Dann sagt man halt LXC Create, dann stellt er in so einem Unterverzeichnis, fängt er an, das entsprechende Betriebssystem zu installieren. Und dann kann man dann schön mit LXC Start, den anderen Befehl, den Container starten und schon hat man einen fertig eingerichteten Container. So ein Container an, nee, ist ja erstmal, also ist ja erstmal langweilig, man will dann noch irgendwas drin machen. Dafür gibt es dann den Befehl LXC Attach. Und dann bekommt man quasi so eine Kommandozeile, wie man sie auch auf einem normalen System hat und ist dann aber in dem Moment in dem Container drin und kann dann anfangen, den dann zu konfigurieren.
Okay, also ich habe Möglichkeiten, Container zu erstellen und dann Template anzugeben, so wie der Container erstellt werden soll. Du sagtest so, dann wird das andere Betriebssystem darin installiert. Ist das denn nun wirklich ein neues Betriebssystem oder was wird dort drin tatsächlich installiert?
Das hängt natürlich ein bisschen vom Template wieder ab. Aber wenn man sich zum Beispiel so ein Debian oder sowas rein installiert, dann installiert er halt alles, was man braucht, um so, also außer dem Kernel zum Beispiel, um so ein System zu starten, also den normalen Init-Prozess, also dass man dann Dienste drin starten kann.
Also sozusagen alles bis auf den Betriebssystemkernel. Sozusagen setzt du dir eine, also jetzt im Falle von Linux so, was ja bei LXC halt so ist, setzt du dir halt an sich eine Distribution auf deinen Kernel nochmal auf.
Was du in deinem Bootstrap-Template angibst, ist dir halt überlassen.
Also ja,
du kannst
den
Gentoo halt auswählen, aber du kannst einen Debian auswählen oder du kannst einen Ubuntu auswählen. Das sind aber dann immer Userland-Tools. Du bist immer von deinem Kernel halt abhängig.
Ja. Korrekt.
Also es kann auch im einfachsten Fall einfach bloß eine Bash sein und dann startet es halt bloß die. Also die macht dann halt die viel.
Ja, rumbashen.
Also ein Bash ist eine Unix-Shell.
Okay, also man kann Container erstellen, so, dann hat man dort halt irgendwie so seine Distribution und dann kann man dort Sachen machen. Man kann sich halt auf den Container verbinden, das heißt, man kriegt halt direkt eine Shell und ist dann sozusagen in diesem Userland drin, in diesem isolierten.
Genau.
So, das macht zum Beispiel dieses LXC Attach. Okay, und wie funktioniert das nun, dass da halt kein anderer, also dass die Prozesse isoliert laufen, über welche Mechanismen? Und ich glaube, das Netzwerk ist auch isoliert, das läuft in einem extra Namespace.
Ja, also in der Linux-Set speziell, für das auch LXC gedacht ist, gibt es das sogenannte Konzept von Linux-Namespaces. Und zwar nutzt man dafür den Systemaufruf Unshare und dann kann man dem mit angeben, was man jetzt für, also Namespace heißt Namensraum, also ein eingeschränkter Raum, und man kann dann angeben, welche Teile vom System man jetzt einen eigenen Namensraum bekommen will. Bei LXC wären das zum Beispiel, dass man Mountpoints, also Einhängverzeichnisse von anderen Dateisystemen, die man in den Container lädt, dann nur in dem Container sieht. Unter anderem auch das Netzwerk, dass man halt nur die Netzwerkeinstellungen bekommt, die das LXC konfiguriert, und man das vom Hostsystem weiter nicht mehr sieht. Und dann gibt es noch so andere Sachen wie
APC,
also
Interprozesskommunikation.
Genau. Dass das zum Beispiel, wenn man einen Debus startet, also dass das dann auch wieder bloß innerhalb des Containers da ist. Und
habe ich dann bei Debus innerhalb von dem LXC-Container meinen eigenen Systembus?
Genau. Das ist auch separat, sonst wären noch manche Systeme dann gar nicht so möglich. Was halt auch noch wichtig ist, kann man dann wieder seine eigenen Nutzer drin erstellen. Also die sind auch wieder getrennt vom System. Und das Allerwichtigste ist, nennt sich Change Root, also dass ich in dem Container meine eigene Sicht auf das Dateisystem habe.
Also ich habe halt eine eigene Root sozusagen und ein eigenes USR-Lib und so weiter.
Genau,
und so
also fort. Man installiert dann wieder, muss dann wieder alle Programme drin neu installieren. Um jetzt zum Beispiel das mit der Ressourcenverwaltung zu ermöglichen, da gibt's die sogenannten Seekgroups in Linux. Das sind Kontrollgruppen und man weist so einen Container so einer Kontrollgruppe hinzu und dann kann man dem Container den RAM-Verbrauch und die CPU-Zeit und alles solche Sachen beschränken, so dass dann das fair unter dem zu den anderen Systemen aufgeteilt wird.
Dass ich nicht irgendwo einen Container hab, wo halt Daniels Forkbombe läuft. Und das ist zwar schön, dass der in einem Container läuft, aber es frisst halt trotzdem meine komplette CPU weg, so, weil ich den Container nicht richtig beschränkt habe. Und diese C-Groups, das sind dann sozusagen das Interface für das Ressourcenmanagement im Linux-Kernel direkt.
Genau. Da kann man unter anderem auch andere schöne Sachen machen. Es gibt so eine Funktion, die heißt hier Seekgroup Freezer. Also da kann ich auch so einen Container sagen, jetzt halte ich den mal an und jetzt darf der erstmal nichts mehr machen und dann später kann ich den wieder weiterlaufen lassen und der läuft einfach ganz lockerflockig weiter, wie er aufgehört hat. Anderes wichtiges Konzept im Linux-Kernel gibt es sogenannte Kernel-Capabilities, also Rechte. Und es ist halt wichtig, wenn ich so einen Container starte, dass ich dem nicht alle Rechte, also dann gewisse Rechte entzieht. Zum Beispiel kann ich dem sagen, dass der den Netzwerkeinstellungen, die er, also den Netzwerkzugriff, den er bekommt, dass er da nichts mehr rumkonfigurieren kann über NetAdmin. Oder ich kann den verbieten, dass er Dateisysteme mounten kann und all so ein Zeug. Es gibt dann noch andere Funktionen. Zum Beispiel kann ich den Containern einschränken, dass sie bestimmte Systemaufrufe nie machen können. Das geht über
Seccomp.
Das kennt man, also wenn man hier Google Chrome benutzt, dann das benutzt nämlich auch diese Seccomp. Und zwar filtert das die bestimmte Syscalls raus, sodass man auch noch die Funktion weiter einschränken kann.
Okay, Syscalls sind sozusagen Systemaufrufe, die direkt an den Kernel gehen. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, ja, kann man so sagen.
Ja.
Und damit nicht jeder dort irgendwie sowas abfeuern kann, ist es halt sinnvoll, wenn Anwendungen das halt teilweise blocken, dass die sagen, ey, auch wenn ihr uns übernehmt, könnt ihr keinen Schaden auf dem System anrichten, wo dann halt die entsprechende Anwendung draufläuft. Und du sagtest, Mount Points können damit verwaltet werden. Also könnte ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich habe halt irgendwie mein Host-System zu Hause und da habe ich irgendwie, was weiß ich, ein NFS gemountet und irgendwie 15 Festplatten da drin. Und ich möchte jetzt irgendwie auf 4 von den 15 Festplatten, dass Container A darauf Zugriff hat und auf die nächsten 3 soll Container B Zugriff haben. Und das sind halt schon alles entsprechende Partitionen. Und das kann ich dann halt einfach dem Container freigeben.
Genau. Also man kann das nie einfach, also es gibt da dann diesen Pfad, wo Alexei diesen die Container rein installiert und man kann jetzt nicht einfach dort sagen, hier, ich mounte das jetzt mal dort rein, sondern man muss wirklich vorm Start Alexei so konfigurieren, dass es diese Partitionen, die da rein sollen, in diesen Namespace von dem Container mit reinmountet, sonst haben die keinen Zugriff drauf.
Okay, muss ich das vom Start des Containers machen oder bevor ich den Container anlege? Also ich kann kann ich die Config im Nachhinein noch verändern? Wenn ich jetzt denke so, oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwie eine Festplatte vergessen oder ich habe mir noch 13 neue gekauft.
Ja, das geht natürlich in so einer Konfigurationsdatei und die wird dann von Alexei gelesen und mit ausgeführt. Also man kann in dieser Konfigurationsdatei auch noch andere Sachen angeben, wie zum Beispiel, wie man sein Netzwerk konfigurieren will. So kann ich jetzt auch mal ein bisschen was sagen.
Also, stopp mal ganz kurz. Quasi das Mounten jetzt von externen Filesystemen, das ist doch dieses Prinzip von diesem BindFS. Wie performant ist das? Weil das ist ja auf Fuse basierend und Fuse ist für mich immer ziemlich lahm gewesen.
Das passiert nie auf Fuse, das geht alles über den Kernel.
Das geht alles über den Kernel.
Ja. Also das Bind ist ja im Prinzip, ist ja eigentlich keine Indirektion großartig.
Na gut, aber sagen wir mal, du hast deinen Alexei-Container auf einem Special-File-System laufen lassen, sag mal XFS oder ButterFS oder irgendwie sowas, also kein X4. Ist es dann halt immer noch performant und kann das dann auch die ganzen Capabilities von den quasi File-Permissions dann auch durchreichen? Oder gibt's dann irgendwie, keine Ahnung, hast du in deinem Alexei-Container, willst du sagen, du willst einen Samba-Server machen für halt SMB und brauchst da halt gewisse Permissions halt auf deinem File-System und die gibst du halt frei und dann halt auf einmal kriegst du irgendeinen Fuck-up, weil du das importierte File-System von deinem Root halt OS da nicht irgendwie halt lesen kannst, weil du da, keine Ahnung, keine Quota-Settings hast oder irgendwie so ein Po.
Also man hat, also wenn man jetzt in so einem Container drin ist, dann sieht man eigentlich genau das Dateisystem, was man auch auf dem Host hätte. Also man hat dann genau den gleichen Zugriff drauf.
Exakt den gleichen?
Exakt den gleichen. Also wenn man jetzt ein BetaFS als Partition dort benutzt, dann sieht man auch ein BetaFS, dass man BetaFS hat und kann dann auch Optionen drauf ersetzen, wenn man da nichts entzieht von rechten her.
Also diese speziellen ACLs, die es bei ButterFS gibt, siehst du dann auch in deinem Container, ja?
Genau.
Okay, das ist natürlich ziemlich cool, ja. Das ist echt schlau, ja.
Jetzt war ich bei dem Netzwerkkonfiguration abgestorben. Und zwar, also man hat ja nie Zugriff auf das Hostsystem, auf das Netzwerk und man will aber trotzdem Internet in dem Container haben, sonst ist es ja ein bisschen blöd, weil da fallen viele schöne Dienste weg, die man damit machen könnte. Und um das zu realisieren, erstellt man sogenannte so virtuelle Internet, also virtuelle Netzwerkgeräte. Das muss ich sich so ein bisschen wie eine Röhre vorstellen. Also man sieht auf dem in dem Container so eine neue Netzwerkkarte und auf seinem Host auch. Und wenn man dann quasi auf dem Netz in dem Container was auf diese Netzwerkkarte Daten draufschickt, dann kommen die dann auf dem im Host-Container in dem Host-System wieder aus dieser virtuellen Netzwerkkarte raus. Und dann darüber kann man dann das kann man dann sagen, hier so, du kriegst jetzt die IP-Adresse oder sagen hier, wenn ich Sachen Pakete bekomme, die dann ins Internet gehen sollen, dann geht die dann ins Internet und dann kann man dann das schön routen. Man kann dann auch diese virtuellen Netzwerkkarten, um das ein bisschen einfacher administrieren zu können, in einer Bridge zuweisen. Also eine Bridge, das ist so ein, das muss ich so vorstellen, wie so ein Gerät, wo, also wenn man jetzt
ja, an sich ist das ja einfach eine Brücke.
Eine Brücke, ja. Also so, da kommt dann
ganz oder eins einfach zu eins ein Software definierter Switch.
Ja, also
ja, wie, ja, das
fühlt sich an so ein bisschen wie so ein Switch oder ein, wo dann die ganzen Adressen von die ganzen Container in so eine Bridge angeschlossen werden und dann kann man sagen, hier, wenn jetzt Container 1 zum Beispiel mit Container 2 kommunizieren will, dann sehen die sich quasi über diese Bridge und dann können die bekommen dann beide eine IP-Adresse und dann können dann die über das Host-System dann miteinander kommunizieren.
In Software, ne?
In Software.
Ja.
Genau. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Containern dann echte Hardware zur Verfügung stellt, wenn man zum Beispiel ein paar mehr Netzwerkkarten in seinem Rechner drinstecken hat. Aber in der Regel macht man das mit Software über so eine Bridge zum Beispiel.
Wie ist da das Delay? Also muss ich da irgendwie, ist das dann krass langsamer als nativ? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, ey, ich möchte jetzt jedes Programm auf meinem Laptop in einem eigenen Container laufen.
Das kannst du machen lassen. Also ich kann das jetzt nur unter FreeBSD sagen und unter FreeBSD hast du da Treiber, die 10 Gigabit unterstützen.
Ah, okay.
Also das heißt, du kannst also das schon nicht durchkommen.
Also kein Problem eigentlich.
Ja. Also theoretisch hast du das schon dein Overhead, weil dann muss ja wirklich das wieder alles so virtualisiert werden. Also wird dann wirklich wieder, also es funktioniert dann echt so, wie als würde man das jetzt irgendwie in Hardware reinstecken, aber also von der Technologie Hardware, her, ja. Aber es ist halt ein Software, also es wäre vermutlich schneller, wenn die direkt die Dienste da direkt miteinander kommunizieren würde, aber man merkt es eigentlich nicht.
Es läuft halt alles über deinen Kernel.
Ne? Ja.
Ich meine, es ist halt Speicher, der da irgendwie und CPU-Time, die da irgendwie drauf geht.
Ja. Also manche nutzen ja hier vielleicht den Hoster Überspace hier für irgendwelche Web-Sachen. Also wenn man dort sich so einen Account klickt, dann bekommt man auch so einen NXT-Container. Also haben vielleicht der eine oder andere von euch. Normalerweise startet man dann solche Container als Root, also auf dem Host-System. Und man entzieht denen halt die Rechte, dass sie dann wieder alles machen dürfen. Aber um das noch weiter einschränken zu können, da gibt es auch diese, kann man den auch als einen bestimmten Nutzer laufen lassen.
Du sprichst jetzt von unprivilegierten Containern.
Genau, das ist eine neue Funktion in LXC 1.0 gewesen.
Ja, yeah, neue Funktion.
Nach Jahren mal.
Und genau damit wär dann zum Beispiel sowas möglich, wie dass man auch das quasi noch mehr geschützt, also selbst wenn es wirklich dann irgendeine Sicherheitslücke gäbe, mit der man aus diesem Container dann irgendwie ausbrechen würde, hätte der dann nur den Recht von dem Nutzer auf dem Host-System.
Aber dazu muss ich auf dem Host-System direkt einen neuen Nutzer anlegen, oder wie?
Genau.
Wie, ich habe da...
Ganz kurze Frage zu den Privileged und Unprivileged Containern, LXC-Containern. Wie wird das genau definiert? Worin laufen dann die ganzen User-IDs? Also ich meine, ich habe Container 1.
Welche UIDs?
Genau.
Dann die UIDs. Programme haben.
Ja.
Na, ich nehme mal an, wenn du einen unprivilegierten Container, wenn du dafür extra einen User auf dem Host anlegst,
ja.
So, dann werden die mit der UID von dem User laufen.
Und wenn es mit Root läuft?
Also in dem Container kann das ja als Root laufen. Also der hat ja seinen eigenen Namensraum für Nutzer. Das ist dann bloß im Prinzip der Hauptprozess von dem Container, der als der Nutzer läuft, der unprivilegierte Nutzer.
Das Problem ist, sonst läuft ja auf dem Host-System der Containerprozess
als selber Root. Als Root dann, ja.
Und bei dem Unprivilegierten läuft der Containerprozess dann nicht als Root.
Ja.
Das ist cool. Ich habe dich unterbrochen.
Also wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen was über LXC lesen will. Dazu gibt es noch einen guten Blog von so einem LXC-Entwickler. Können wir dann nachher noch verlinken. Da hat er dann mal so, stellt man jeden Blogartikel mal wieder so eine andere Funktion von LXC vor. Und dann kann man sich das so ein bisschen rantasten, das ganze Thema.
Bevor wir zu dem nächsten kommen, oder hast du jetzt noch irgendwie das crazy Hardcore-Feature? Also ich habe noch eine Frage.
Nein, irgendwas habe ich noch vergessen. Und zwar kann man LXC auch andere Dateisysteme konfigurieren lassen. Also man kann dort den sagen, welches Dateisystem er benutzen soll für die Container, und dann kann man unter anderem auch so schöne Dateisysteme wie ZFS und BATFS konfigurieren. Und wer da gab es auch hat noch mal einen Pentacast dazu. Und wenn man so ein Dateisystem hat, dann kann man dann auch relativ einfach Container klonen, ohne dass es dann, also normalerweise, wenn man jetzt immer wieder ein Linux installiert, dann braucht es ja jedes Mal Speicherplatz. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ZFS oder BATFS benutzt als Dateisystem für die Container, dann kann man dann relativ schnell so einen Container wegklonen, und der belegt dann immer noch keinen neuen Speicherplatz, sondern bloß, also die teilen dann dieses Copy and Write.
Ah, also dass die sozusagen sich den Speicherplatz teilen und sozusagen die Dateien, die in diesem Speicherplatz liegen, sich halt auch teilen. Und sobald ein Container dann sagt, okay, ich verändere jetzt diese Datei, macht er seine private Kopie.
Genau.
Ah, das ist natürlich auch sehr cool. Und das funktioniert nur, wenn ich jetzt irgendwie Dateisysteme verwende wie ButterFS oder ZFS.
Ja,
oder funktioniert das auch, wenn ich jetzt irgendwie mein 0815 X4 hier benutze?
X4 könnte man auch benutzen, aber allerdings braucht man dafür was man den Linux Volume Manager benutzt.
LVM.
LVM braucht man dafür, genau. Und dann kann man das auf einer Schicht unter dem Dateisystem nochmal realisieren, dass man das darüber klont.
Also dann klone ich sozusagen die logische
Partition. Genau.
Partition.
Also okay. Hat dann auch ein paar Einschränkungen, also ist nie ganz so cool wie ZFS oder so, aber das funktioniert auch.
Was ist das für Einschränkungen, genau?
Du willst doch bloß hier, weil nicht so cool wie ZFS. da bist du ja schon wieder hier voll dabei.
Das ja, ich krieg mir schon wieder die Rosinen raus, die ich da schon wieder sagen kann. Okay.
Ja, man kann dann, bei Snapshots hat man dann Einschränkungen, das kann man auch mal nachlesen.
Moment, also so kurz, wir halten fest. Wir haben unser Betriebssystem laufen, daraufhin erstellen wir Container, und pro Container sind dann quasi die Daten pro einzelnes Image Userland. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bootstrap mache für Ubuntu, dann habe ich da meine Ubuntu-Files drauf. Wenn ich da einen Debian-Container mache, mache ich halt einen Debian-Container und einen Gentoo-Container. Das heißt, doppelt und dreifach Belegung, weil ich sage, ich hätte gern 5 Container mit Debian und möchte einen für irgendwelche Projekte benutzen und den zweiten für irgendwelche anderen Projekte. Ja, das heißt so, die liegen dann doppelt drauf auf dem Filesystem. Wenn ich also jetzt also kein Filesystem benutze.
Die ganzen entsprechenden Files, die also ja. In Debian so als Distribution so genau. Mitbringt, so liegen dann halt mehrfach auf dem Filesystem drauf. Genau. Weil ich habe halt einmal irgendwie mein Host-System, was das genau. Ja mitbringt, und dann jeder Container nochmal extra. Es sei denn, ich benutze das entsprechende Filesystem.
Ein Special-Filesystem in dem Fall. Also irgendwas, was ist damit
unglaublich.
Dazu cool. Können wir ja später mal kommen, aber ich meine, mir geht es ja nur ums Prinzip, dass die Daten irgendwie doppelt und dreifach erstmal auf deiner Platte liegen.
Okay. Wie groß ist das so? Im Schnitt so ganz doof. Also, was ist so der Memory-Footprint, den man da so hat?
Ich glaube 200-300 MB bei Debian. Also bei so einem Debian.
200-300 MB Plattenplatz. Und wenn ich jetzt so sage, okay, ich habe jetzt hier ganz viele Container laufen, wie sieht das so mit Hauptspeicher aus? Und also ich meine, gut, das hängt natürlich
jetzt... kommt auf deine Prozesse drauf an.
Die genau, die da laufen. Drin laufen.
Also wenn da halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Init mit Shell und irgendwie SSH läuft, dann 10 MB, 20 MB vielleicht?
Okay.
Also ja. Ich habe es bei mir, der reine Overhead, ohne dass ich jetzt irgendwas zusätzlich laufen lassen kann, da bin ich so, also schaffe ich es unter in MB dazu kommen.
Ah, nur das ist piesig.
1 MB. Memory.
Genau.
Realer oder virtueller? Also nicht das, was irgendwo ausgelagert wird, irgendwie geswappt oder irgendwie so ein Kram, sondern wirklich realer Speicher, der bei dir in deinem RAM liegt. Das glaube ich nicht, dass es ein MB ist. Das ist kaum, also gar nicht. Ja, guck mal, was hat denn hat LXC? LXC hat SecComp. LXC hat.
Achso, ne, ich habe jetzt den Kernel-Speicher oder so. Ich müsste mal nochmal mit betrachten.
Ja, genau. Darauf kommst du, ne? Weil du hast ja C-Groups, du hast Kernel-Capabilities, du hast die ganzen Permissions, du hast BindFS. Das braucht schon ein bisschen mehr Speicher im RAM.
Na, müssen wir nochmal nachtesten.
Ja. Okay, reale CPU-Belastung vielleicht? Wenn alles so ein Container läuft, ohne dass da drin irgendwas läuft, außer SSH, sagen wir mal so, vielleicht ein paar Prozent.
Echt
0, irgendwas Prozent.
Ist wirklich minimal, also die warten ja im Prinzip nur auf, dass irgendwas passiert. Also.
Weil die Frage ist jetzt, hat im Endeffekt dann so für mich, wie viel kann ich maximal Containerisierung auf einem meinetwegen Laptop betreiben?
Mhm.
Ne? Weil du sagst, du hast viele Projekte und du möchtest hier gerne viele Sachen abstrahieren und sagst hier, ich hätte gerne einen Container für Software Version A und zweiten Container für Software Version B. wie gut performt es dann auf
dem Standardrechner? Genau, das ist eigentlich auch so die Frage, die mich interessiert. Aber es scheint relativ gut zu gehen. Also der Footprint ist da halt relativ gering und auch so, was CPU angeht, das hängt natürlich halt alles von den Prozessen ab, die da drin laufen. Ne? Wenn du deine Forkbombe halt zündest so und das bis an das C-Group-Limit da rantreibst, so dann...
Okay, sag mir mal Forkbombe.
Forkbombe jetzt nicht mehr, okay.
Ja. Beiseite.
Naja, dann halt so, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt da so was ganz Widerliches, wenn du eine Java-Anwendung laufen lässt, ne?
Ja.
Also das ist, macht keiner mehr heutzutage, aber...
Doch, es gibt so gewisse Projekte wie Elasticsearch oder so, die da irgendwie... Egal.
Egal. Ja, hängt halt von den Prozessen ab. Die Zeit rennt uns davon.
Stimmt.
Wir wollen noch weitere Sachen besprechen. Also...
Kurzes Problem bei dieser ganzen Containerisierung. In der Regel nutzen die Leute Bridges. Ja, das haben wir ja gerade halt erfahren. Das heißt also Software-virtualisierte Switche. Und daraufhin werden dann quasi alle Container drauf connected mit sogenannten VPairs, also so zumindest unter Linux. Diese virtuellen Netzwerkschnittstellen laufen in dem Promiscuous-Mode. Das heißt so, sie empfangen erstmal jeden sämtlichen halt Netzwerk-Traffic, der da irgendwie ankommt und entscheiden dann, ob das jetzt so für sie ist oder nicht und immer leiten das dann weiter. Das drosselt ganz schön die Performance.
Okay.
Wenn du viele Container hast, ist das auf Dauer ziemlich unperformant. Bridge-Setup mit Promiscuous-Mode oder Promiscuous-Mode ist echt lahm. Was die ganzen halt rechte Sachen halt angeht, kann man auch viele, viele Sachen da feingranular irgendwie halt einstellen. Aber prinzipiell sind Container gut, ja, und auch ziemlich performant, aber wir können ja quasi jetzt erstmal weitergehen, was es da noch so für Alternativen gibt.
Okay, also LXC so an sich eine coole Sache. Man kann sehr feingranular die Rechte vergeben. Man hat verschiedene Templates gleich von Distributionen, die man aufsetzen kann. Es ist relativ gut zu handhaben. Es gibt auch Bindings so. Man kann sich das halt skripten irgendwie. Also ich habe gesehen, es gibt Python 3 Bindings und Lua und Ruby und Go, glaube ich. Sonst ist die API in C geschrieben. Soll wohl auch ganz gut dokumentiert sein. Also ich habe mir mal so ein paar Beispiele angeguckt. Das sieht eigentlich relativ intuitiv aus, wie man das benutzt. Also in Python sagst du Import Containers und dann sagst du hier Container Create und den Namen und dein Template und dann macht das. Also das kann man sich tatsächlich auch skripten und automatisch Container erstellen, was vielleicht für den einen oder anderen Anwendungsfall ganz interessant sein kann. Zu dem Klonen von Containern hätte ich noch eine letzte Frage.
Ja.
Macht mir das direkt, also wenn ich jetzt einfach so sage, ja, hier LXC Clone, macht mir das eine komplette Kopie von dem ganzen Container-File-System und ich kann das dann einfach irgendwo hinschieben und von dort aus dann neu starten? Oder muss ich das dann nochmal einzeln kopiert? Was wird dort geklont?
Also je nachdem, wir hatten ja schon welches Dateisystem, aber angenommen, man hat jetzt eins, wo das mit dem Klonen relativ fix geht, dann nimmt der quasi, also man gibt dann immer einen Basiscontainer an, von dem man klonen will, und dann den Zielcontainer, also einen Zielnamen.
Okay.
Und dann macht er das wirklich richtig auf Dateisysteme, da sagt er hier, jetzt stell mal von dem einen Dateisystem, wo der Basiscontainer drin ist, erstellt jetzt ein Dateisystem-Klon und da läuft dann mein neuer Container drin.
Ah, also kriege ich halt eine 1:1 Abbildung.
Genau.
So, und wenn ich dann den alten lösche, so, dann hätte ich halt dann den neuen und das wäre dasselbe.
Genau.
Okay. Okay, jetzt haben wir gesagt, LXC ist ja bloß für
Linux.
So, ich habe gehört, es gibt auch noch was anderes als Linux. Ich kann mir das so nicht vorstellen. So. Aber ja.
Es gibt viele Sachen.
Und an sich so, wenn man jetzt rein nach der Historie geht, so ist das sogar schon länger da als LXC. Ja. Also LXC hat da nicht das Rad erfunden, sondern die Gangster waren's.
Die Gangster?
Ja, ja.
Ja, keine Ahnung, so gefühlt vor 10, 12, 13 Jahren gab es dann quasi Jails. Also Jails ist
darauf
die,
wollte ich hinaus.
Genau, ist die Containerisierung unter FreeBSD. Das ist ein Ableger oder ist eine Parallelentwicklung zu Solaris Zones. Also Zones sind quasi wie Jails oder im Linux, in dem im Linux-Lager dann hat LXA Container oder hat OpenVZ Container. Und das ist quasi ein aufgebohrtes, erweitertes Changeroute. Also das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit besprechen als Containerisierung, gibt es bei BSD, zumindest im FreeBSD-Lager halt unter dem Begriff Jails schon sehr, sehr lange. FreeBSD Jail 4.0 hat das halt angefangen. 5.0 war es dann als Stable halt released. In den letzten, keine Ahnung, so 8-9 Jahren gab es da wenig halt Entwicklung so dazu. Zwar so etwas Feinschliff, aber da gibt es dann andere Projekte, die das dann wieder halt aufgegriffen haben und dann richtig sozusagen im Code halt rumgedreht haben und rumgeschraubt haben und das richtig quasi gehypt haben, das Ganze. Vielleicht können wir in dem Atemzug da auch mal das im Verhältnis setzen. So LXC-Container, was gibt's unter immer Linux? Das hatten wir jetzt gerade. Und was, wie ist da quasi so der BSD-Style oder halt Ansatz? Zum einen ist der Aufbau unter BSD natürlich wesentlich cleverer. Okay. Also, dann quasi der Kernel und das Imhat, deine ganze Imhat-Userland-APIs, oder nein, deine ganze Imhat-Userland-Apps, besser gesagt, kommen halt aus einem Guss. Das heißt, du hast einen Kernel und hast dann Imhat-Userland. In dem Imhat-Userland hast du deine Shell und deine CP-Programme und deine Move-Programme und was du halt so für den alltäglichen Gebrauch haben möchtest. Das ist aufeinander halt optimiert. Das heißt, diese Features, die halt im Kernel aktuell sind, kann man dann auch mit dem Imhat-Userland-Tools auch benutzen. Das heißt, du hast eine SSH-Zone in deinem Imhat-Userland, was quasi irgendwelche Krypto-Features von deinem Kernel halt gerade halt so benutzt und halt umgekehrt. Das wird zwar zusammen compiled, ist aber trotzdem ein eigenständiger Blob, sage ich jetzt mal. Das heißt, es hat dann den Vorteil, wenn man jetzt Containerisierung unter FreeBSD betrachtet, hast du so zum einen deinen wie unter Imhat-Linux laufenden Kernel, hast aber speziell separiert davon dann immer der laufendes Userland. Und dieses immer Userland kannst du dann wieder mit solchen, was wir vorhin schon hatten, BindFS, unter immer Linux bekannt, sprich mit unter FreeBSD ist dann halt 0FS, speziell im Kernel-File-System, dann read-only reinmounten und spaltest davon dann halt ab deine Jails. Das heißt, du erstellst einen Container und sagst hier, ich hätte gern Container 1, 2, 3, 4, 5. Das lädt dann dein Userland einmal read-only halt rein, weil deine spezielle Software, was du dir selber zusätzlich zu deinem Imhat-Userland, sagen wir mal, du möchtest gerne einen Apache laufen lassen oder einen Nginx oder einen irgendwas spezielles Software, ja, Imhat-mäßiges, was nicht in dem Default-Userland 200-300 MB drin ist, installierst du das über die sogenannten Ports. Ports sind Portierungen, wo du halt Make-Skripte halt hast und du dir die Software out of the box von den Softwareentwicklern direkt runtersaugst, quasi einmal für FreeBSD umcompilest und das dann startest. Das heißt, deine laufende Applikation. Dies aber von der Strukturierung her komplett getrennt von dem Imhat-Userland. Das heißt, deine Imhat-Userland-Tools liegen unter User bin SSH oder hat User bin CP und deine, sagen wir mal, Userland, deine Ports-Tools liegen unter User local bin Punkt irgendwas. Apache oder Nginx oder User, Local, etc., da liegen jetzt so deine Configs drin. Das heißt, du hast eine ganz klare Trennung und durch diese Trennung von Kernel, Userland und Ports kannst du mit ganz einfachen Mitteln quasi solche Container halt erstellen, weil du sagst, ich habe meinen Kernel, der halt läuft, darauf bin ich halt angewiesen. Ich habe meine Imhat-Userland-Tools, darauf bin ich halt auch halt angewiesen. Und jetzt erstelle ich quasi jetzt meine einzelnen Container und sage, Container XY sollen wir jetzt starten und mountet mir read-only meine Imhat-Userland-Tools und jegliche Software, die ich dazu zusätzlich installiere, installiert es mir in meinen schön abgetrennten User-Local, etc., bin, sbin, irgendwas auch immer, Verzeichnis.
Okay.
Also das liegt aber daran, weil das grundlegend so aufgebaut ist bei FreeBSD. Okay. Bei Linux ist es schwieriger, weil ein Kernel, viele machen mit, viele verschiedene Distros und da ist es da schwer, irgendwie so einen Konsens.
Ja, ja, das ist halt eher so die File-System-Hierarchie, wo bei Linux die Distributoren halt sagen, okay, war das eine Arch Linux, die halt einfach gesagt haben, ja, es gibt jetzt nur noch
BIN. Bist du noch User?
Nee, genau, es gibt nur noch USR-BIN so und die haben einfach mal /BIN gelöscht.
Und ja, Link daraus gemacht.
Und gibt's halt nicht mehr. So, und bei anderen Distributionen gibt's das halt und bei FreeBSD ist das halt
völlig einheitlich seit Jahrzehnten
seit
Entstehung.
ist in, seitdem der Quelltext in die Höhlen gemeißelt wurde, genau, von langbärtigen Unix-Hackern. Ja,
genau.
Die gute alte Zeit.
Wir müssen uns sputen. Kurz noch so zum Vergleich. Die Ressourcenlimitierung, was es bei Linux gibt mit cgroups, wäre dann bei BSD die Ressourcenlimitierung mit RCTL. Also quasi.
Genau, das muss man halt sagen, ne?
Das ist Hierarchical Resource Limitation. Das sind zwei Kernel-Module, die du dir quasi halt reinkompilst in deinem Custom-Kernel. Dann kannst du halt laden und dann kannst du sogar pro Container sagen, ich möchte gerne so und so viel Swap begrenzen, ich möchte so und so viel realen Speicher begrenzen, so und so viel virtuellen Speicher, maximale Prozesse, die du starten möchtest, oder sogar selbst auf CPU-Ebene kannst du sagen, dieser Container oder diese Anwendung darf nur 50% meiner CPU fressen.
Ja, das ist ja aber ähnlich wie C-Groups.
Ja, das geht bei C-Groups.
Das geht bei C-Groups.
Ja, gut, das war so ein Google Summer of Code Projekt in den halt letzten so 2-3 Jahren. Das ist quasi jetzt halt reingeflossen, dass du das mit Prozentangabe auch machen kannst jetzt unter BSD. Aber es funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, ne? Also quasi der hat Overhead, ich habe das mal so getestet mit 30, 40 Jails auf einer Maschine, hast du da so eine Differenz von 1-2%, wo es dann ein bisschen Kalkulation brauchst, aber okay, das geht schon. Also das ist schon ziemlich
also
gut.
Also so über den Daumen gepeilt passt das dann.
Was jetzt Network Namespaces von immer Linux angeht, ist da im Kontext so zu setzen, V-Image. V-Image ist der virtualisierte halt Netzwerkstack unter FreeBSD, wo du dann in deinem Container deinen eigenen Netzwerkstack halt hast und sagen kannst, ja, ich hätte gerne eine eigene spezielle IP-Adresse und möchte daraufhin dann irgendwelche virtuellen Tunnel halt aufbauen mit, keine Ahnung, GAE-Tunnel oder irgendwie IPsec-Tunnel oder halt irgendwie so ein Kram, wo du dann sagst halt, mein Traffic soll unabhängig vom Host-Interface einfach nur quasi weiter geroutet werden auf halt meine Bridge. Ne? Das ist ja, was immer unter immer Linux dieses Network Namespace größtenteils halt ausmacht.
Ist das standardmäßig drin in FreeBSD, dieses V-Image?
Nee, nicht im Default-Kernel, das musst du dir quasi zusätzlich reinkompilen. Mit der Prämisse steht extra in Klammern und Ausrufezeichen da, highly experimental. Also das Ding crasht dir bei jeder Gelegenheit ab. Also Leute, die das benutzen, bitte Vorsicht und auch bitte nur mit gewissen Background-Wissen, weil, keine Ahnung, du kannst dir, also es gibt ja viele, viele Module, die nicht im Default-Kernel drin sind, die du dir aber in FreeBSD quasi in deinem immer zu Custom-Kernel halt reinkompilen kannst, wie beispielsweise Flow-Tables, also wo du sagen kannst, hier, ich möchte gerne meine Routing-Policy auf mehrere CPUs halt auslasten, oder ich möchte gerne Multicast-Routing machen, oder ich möchte gerne speziell Firewall-Kernel-Module benutzen, weil es gibt ja in FreeBSD drei verschiedene halt Möglichkeiten, PF, IPFW und IP-Filter, und eins von denen kann da auch mal schnell crashen und da muss man ein bisschen rumdoktern und rumtesten und das kriegt man, also man kann das sehr stabil hinbekommen und auch sehr halt robust, aber das braucht echt einiges an Zeit. Gut, aber das okay, ist nur so hart am Rande.
Yo. Okay, also an sich so kann ich mit Jails all das machen, was wir jetzt genau gesagt haben, ja, was mit
LXC
halt auch geht.
Und noch richtig fett, weil unter FreeBSD gibt es ZFS.
Ja, und noch richtig so fett, weil es da ZFS gibt und damit
genau,
doppelt gewinnt sozusagen.
Genau, weil dann kannst du sagen, hier, ich habe nämlich meine ImmatUserLand-Tools, die Immat mounte ich read-only und sage, anhand der ImmatUserLand-Tools mounte ich jetzt quasi in einem ZFS-Dataset einen halt neuen Container, der dann maximal 3,5 MB auf deiner Platte verschwendet,
ja,
weil...
So, ich betreibe ja mein LXC auch mit einem ZFS und ZFS und Linux.
Ja.
Es funktioniert eigentlich auch einwandfrei. Wahrscheinlich, vielleicht hat es jetzt nicht so die High-Performance, wie es unter FreeBSD ist, weil es ja auch schon länger drin ist und standardmäßig im Kernel drin ist, aber an sich funktioniert es auch.
Na, wenn ButterFS dann fertig ist, so, dann geht das auch.
Okay, dann sprechen wir uns nochmal in 10 Jahren.
Ja, da können wir dann ja vielleicht auch mal eine Sendung dazu machen. Dann machen wir aber gleich einen Pentacast, weil uns rennt echt die Zeit davon.
Okay, kurz nach eine Minute von mir. Es gibt CARP, das Gammon Adversary Redundancy Protocol. Das ist eine Entwicklung von OpenBSD, ist auch in FreeBSD mit drin. Damit kann ich so zum Beispiel JS High Availability machen, indem sich eine virtuelle IP-Adresse teilen, über eben halt Multicast untereinander sprechen, wer gerade Master und Slave ist. Und damit kann ich sagen, hier, ich habe in Container 1 einen Webserver laufen als Master und in Container 2 einen Webserver laufen als Slave. Und wenn ich mal Container 1 halt neu starten muss oder patchen muss oder halt irgendwas, läuft weiterhin mein Dienst, weil er läuft über Carp quasi Ausfall, Failover sicher über den zweiten Container. Das gibt's auch in Linux in Form von EMADU Carp, also EMADU userland Carp. Ja, kann man halt alles machen. Also deswegen, viele hat Möglichkeiten zwischen BSD und EMAD Linux sind da schon parallel und man kann da schon sehr viele Sachen halt anknüpfen. Das heißt, diese ganze virtualisierte Netzwerkstack läuft unter FreeBSD mit NetGraph oder hat OpenVSwitch im EMAD userland gibt's auch bei EMAD Linux und man kann da sich sehr viel belesen und sehr viel nachstellen in dem Fall. Aber das würde jetzt hier eh den Rahmen sprengen, von daher.
Ja, und bevor wir hier irgendwas sprengen, würde ich sagen, wir haben noch 5 Minuten. Wollen wir kurz...
Kurzes Credo? Oder
kurzes ne, ich würde vielleicht ganz kurz noch so ein paar Sachen über noch eine andere Möglichkeit verlieren, und zwar Docker. Ja. Kriegen wir da irgendwie so in 2 Minuten so das Grundprinzip also, von Docker runter? Was da der Unterschied zu Jails und LXC ist?
Ja, ich probiere es mal. Also Docker ist jetzt so ein Produkt, was aus von .cloud entwickelt wurde. Das hat am Anfang auch auf LXC basiert. Mittlerweile benutzt es aber so eine eigene Bibliothek. Was im Wesentlichen an Docker ist, dass es halt, dass die Container, die man damit baut, reproduzierbar sind. Also man hat so einen Docker-File. Das muss man sich so vorstellen, das schreibt man mehrere Zeilen immer wieder ein paar Befehle hin, die werden dann immer in diesem benutzt, um dann diesen Container aufzubauen. Und zwischen diesen Befehlen wird dann immer so ein schöner Snapshot gemacht von dem Dateisystem darunter. Das hat den Vorteil, wenn man zum Beispiel sich in so ein Docker-File entwickelt, dass man, wenn man dann einen Fehler macht und das dann abbricht, dann kann er dann beim nächsten Mal wieder an der Stelle anfangen, wo es aufgehört hat, also wo es bevor es schiefgelaufen ist. Und man kann dann auch, man leitet dann, also man muss dann keine Distribution von Grund auf skripten, wie man sich die installiert, sondern man kann dann auch auf viele andere Docker-Container zugreifen, die es auf Docker.io gibt. Also dort haben sich dann schon Leute zusammengesetzt und so Container vorgefertigt, zum Beispiel, was weiß ich, man will irgendwie ein Webserver haben oder irgendein MySQL. Und dann kann man sich die, kann man diese Basis-Image direkt dort angeben und dann hat man schon einen fertigen Container. Und dann, was bei Docker halt so noch.
Wo ist der Container? Ist der auch auf meinem Laptop oder ist der jetzt?
Genau, der läuft dann auch auf dem Container. Also lädt sich dann die einzelnen Dateisystem-Layer runter und fügt die dann wieder zusammen. Also man hat ja immer, also man führt ja diese einzelnen Befehle aus, dann macht dann immer einen Snapshot dazwischen und wenn man dann fertig ist quasi mit dem Container und also den gebaut hat, dann kann man den auch hochladen auf Docker.io und dort von dort aus können die wieder sich andere runterladen. Also was bei Docker noch zum Extrem geführt wurde, ist, dass man wirklich einen Dienst pro Container hat und es ist dann so gedacht, dass man dann mehrere Container dann startet und die dann miteinander verbindet. Also sagt jetzt hier Container A darf mit Container B reden und so dann sein ganzes System aufbaut.
Okay, das klingt cool. Wir müssen jetzt ein bisschen hetzen so. Das Thema gibt auf jeden Fall irgendwie, da könnte man nochmal einen Pentacast draus machen, weil wir haben jetzt hier noch 2 Sachen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Und Docker war jetzt auch ziemlich gehetzt. Das eine wäre System D Spawn noch gewesen und das andere wären die Solaris Sounds.
Ja.
Und es wird aber ein Themenabend dazu geben im HQ und zwar, das ist dieser hypothetische Hackerspace, wo alle Leute, die cool was basteln wollen, dank klasse Container-Technologie sowas ähnliches wie ihren eigenen Server haben können, obwohl da eigentlich gar nicht so viel Rechentechnik rumsteht. Und der wird voraussichtlich der 10.10., so in 2 Wochen, am besten ihr geht regelmäßig auf www.c3d2.de, da wird er rechtzeitig angekündigt sein. Oder ihr folgt der öffentlichen Mailingliste, die findet ihr auch über www.c3d2.de und dort wird er angekündigt. Und dann könnt ihr kommen, vielleicht machen wir nochmal einen Pentacast dazu, die Zeit wird es zeigen. ein paar Sekunden haben wir noch, damit können wir eigentlich abschließend sagen, Docker ist halt sehr cool irgendwie so für Deployment oder virtuelle Testumgebung von Entwicklern, wo ich halt immer irgendwie reproduzierbar dasselbe machen möchte.
Was ein Deployment.
Ja. Genau. LXC kann ich halt direkt Dienste machen, wo ich vielleicht auch mal eine Shell haben will und irgendwie mal noch einen Config-File ändern will. Da will ich nicht Docker, sondern eher LXC und das Äquivalent dafür auf FreeBSD, was super ist und mit ZFS mega toll funktioniert, damit ich nicht immer nur böse Sachen sage.
Jeder wie er mag. Quasi hat das Mittel
der
Wahl.
Es ist ja auch nur Spaß.
Ja.
Wären dann die Jails. Damit sind wir durch für heute. War eine schöne Sendung. Ich denke mal, nächsten Monat meldet sich die Tagesschau des C3D2 vielleicht wieder.
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.